Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
BRD geprägt haben. Und deswegen kann man das, was du gefragt hast, absolut zustimmen. Wir haben eine Situation, in der eine relativ kleine Partei und erstaunlicherweise, da kommen wir sicherlich noch drauf, eine Partei, die so ziemlich alle Prinzipien, die sie mal gehabt hat, verraten und hinter sich gelassen hat, dass diese Partei trotzdem ungebrochen eine starke Dominanz und Widerspiegelung ihrer Positionen in den Medien findet und damit ein Gewicht hat, was ihr von der Wählerschaft her an sich nicht zusteht.
Ich würde gerne mal bei dem Punkt Medienjournalisten bleiben. Wir wissen aus Umfragen, dass Journalisten zu einem viel höheren Prozentsatz den Grünen zuneigen, als das in der Gesamtbevölkerung der Fall ist. Es gibt da unterschiedliche Zahlen, aber ich glaube, Rot-Grün kommt und Journalisten gut und gerne auf eine Zweidrittelmehrheit und das schon seit 10 oder 15 Jahren. Welche Bedeutung hat dieser Fakt für den Erfolg der Grünen und warum ist das eigentlich so? Also muss man grün sein, um Journalist zu werden oder wird man grün, wenn man Journalist ist und es bleiben will?
Also die Struktur der Medien ist natürlich so, dass sie, ich sag mal, die Menschen, die dort mit einer bestimmten Geisteshaltung agieren, dann auch nach sich ziehen. Insofern, wenn man dort mal sehr früh eine bestimmte Lastigkeit hat, und die ist älter als 10, 15 Jahre. Von dem Wahlkampf, von dem ich gesprochen habe, der ist 30 Jahre her. Und wenn man noch weiter zurückgeht, ist das Bild dann identisch. Ziehen natürlich die Journalisten und die Chefredakteure genau das nach, wie sie selber auch ticken. Wir haben keinen unabhängigen Journalismus mehr, der auch unterschiedliche Meinungen in den einzelnen Blättern ertragen würde. Eine Position, wie Paul Sethe sie in der FAZ in den 50er Jahren gehabt hat, gibt es auch in der FAZ nicht mehr. Und das Beispiel jenes jetzt gerade in der Türkei verhafteten Journalisten, der völlig nahtlos von der Taz in die Welt überwechseln konnte, mit Positionen, bei denen man sich nur an den Kopf fassen kann, aber wie auch immer zeigt, dass der Medienbetrieb insgesamt, und zwar völlig wurscht, ob er vermeintlich bürgerlich konservativ oder ob er links ist oder linksliberal ist oder liberal-konservativ oder was auch immer, dass es eine in den meisten Positionen wirklich austauschbar ist. Und das, was dort eben austauschbar ist, eben die Mehrheit, von der du gesprochen hast.
Marc, bevor wir vielleicht mal zu den Inhalten des Heft kommen. Genau. Du bist ja der Jüngste in unserer Runde. Du bist, darf man es verraten, 1989 geboren. Das heißt, du bist in einer Zeit auch politisch sozialisiert worden, als die Grünen eben kein Projekt mehr waren, das sie mal sein wollten, sondern eine Regierungspartei. Was sind die Grünen eigentlich in deiner Generation oder in den Augen deiner Generation?
Wenn du erlaubst, noch einen ganz kleinen Kommentar vorab zu dieser scheinbaren Bedeutungslosigkeit dieser Partei. Also wir haben ja auch in unserem Heft Seite 6 und 7 ein paar schöne Diagramme, wo nochmal gezeigt wird, dass sie immer so bei unterschiedlichsten Wahlen so zwischen 6 und 8% eigentlich rumdümpelt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wieso kann sich diese politische Vision der Grünen, wieso können sich ihre politischen Ideen dann doch trotz dieser Schwäche so stark im politischen Diskurs durchsetzen? Und ich glaube, da muss man so ein bisschen über Parteipolitik und Metapolitik ein wenig sprechen. Ich will das jetzt nicht zu kompliziert machen, aber mein Eindruck ist, dass die Grünen es nicht so sehr geschafft haben, sich parteipolitisch durchzusetzen, sondern sie haben es geschafft, sich kulturell durchzusetzen. Und das ist ja so ein bisschen das, was du auch angesprochen hast. Also dass die Umfrage war von 2015. Im 2015 hat man eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage gemacht unter Journalisten, wo rausgekommen ist, dass ziemlich genau 33%, wenn ich das richtig im Kopf habe, dieser Journalisten grün wählen würden. Das ist ja eine starke Überrepräsentation, wenn man von den Wahlergebnissen ausgeht. Und das bedeutet, die Grünen haben eine ganz starke Prägekraft, wenn es darum geht, den öffentlichen Diskurs, kulturelle Themen und dann auch Umweltthemen und andere soziale Themen zu prägen, Denkweisen zu prägen, einer Gesellschaft auch ihre Denkweisen aufzuprägen, wenn man so will. Und im parteipolitischen Kampf sind sie ja dann mehr oder weniger auch gerne mal das Zünglein an der Waage, wenn man dann über Koalitionen mit anderen Parteien spricht. Was uns ja, denke ich, auch noch beschäftigen wird dieses Jahr. Jetzt zu deiner Frage, was sind die Grünen für mich und wie hat das in meiner politischen Sozialisation ausgesehen? Also erstmal muss ich sagen, ich komme ja aus dem Westen. Da ist mit politischer Sozialisation nicht so viel, grundsätzlich. Und ich würde sagen, ich habe die Grünen immer wahrgenommen als eine, ja auch vor meiner starken Politisierung, als eine Verbotspartei, als eine Partei der Miesepeter, eine Partei, die den Veggie Day durchdrücken will, die Eckkneipen schließen will, die was gegen Raucher hat, die was gegen umweltbelastende Autos hat und eigentlich immer weniger mit politischen Ideen brilliert als mit Verbotsvorschlägen. Das ist so relativ grob gesagt erstmal meine Wahrnehmung dieser Partei gewesen in den frühen Jahren.
Das Erstaunliche ist ja, dass die Grünen, die als Friedens- und also in gewisser Weise eine Sozialpartei angefangen haben, das vielleicht auch durchaus eine Frage an euch beiden, letztlich die erste Partei waren oder eine der beiden Parteien waren, die Deutschland in den ersten Angriffskrieg seit 1945 gehetzt haben.
Richtig.
Die das größte Sozialabbauprogramm
Richtig.
In der Geschichte der Bundesrepublik durchgeführt haben. Ist das ein Betriebsunfall oder musste das so sein?
Magst du? Oder so?
Also wir können vielleicht beide dazu was sagen.
Denn unbedingt, ja.
Bei den ist es spannend, wie Marc die Grünen erlebt hat. Ich habe sie als sehr viel älter ganz anders erlebt. Und ich habe sie in der Frühphase beispielsweise mit Personen von der ökologischen Seite wie Baldur Springmann, aber insbesondere auch von jemand ganz Besonderem wie Rudi Dutschke erlebt, der ja im Gespräch war, als Parteivorsitzender anzutreten und es mit Sicherheit auch geworden wäre. Und die Weichen, die dann hätten gestellt...
Man muss sagen, er ist verstorben, kurz bevor die Partei...
Er ist rechtzeitig in der Badewanne ums Leben gekommen, ja. Also da gibt es auch... Aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ich habe mit ganz engen Freunden von ihm über dieses Thema gesprochen. Es war auf jeden Fall sehr passend. Dutschke steht für mich in der Tat... Das ist das Kulturelle, was der Marc angesprochen hat, schon für eine andere Herangehensweise an Politik, eine provokante, eine freche, eine, die mit herkömmlichen Konventionen aufgehört hat und neue Wege gegangen ist, linke Wege gegangen ist. Dutschke war auf der anderen Seite ein absoluter Patriot. Für ihn war das Lösen der deutschen Frage, das war ja damals noch ein Thema, eine ganz wichtige Aufgabe. Insofern wäre ein Parteivorsitzender Dutschke, und wenn man dann weiß, dass ein Parteivorsitzender dann an Fischer ging, krasser konnte der Gegensatz in entscheidenden Fragen gar nicht sein. Und mit Dutschke und einer sehr stark Anti-Vietnam-Kriegs- und damit Anti-Kriegs-Orientierung hätte es nie eine Kriegspartei geben können, wie die Grünen es jetzt sind. Insofern ist das kein Betriebsunfall, sondern es ist eine logische Entwicklung einer Person wie Fischer, der sehr frühzeitig sich für kriegerische Beteiligungen der Bundesrepublik an allen möglichen Aktionen, er wäre gerne im Irak mit dabei gewesen, er hat, wie du es angesprochen hast, den Kosovo-Krieg, erster Angriffskrieg, ganz entscheidend mitgetragen, Schröder übrigens genauso. Also wir haben hier, und wenn man jetzt heute die Spitze anschaut, die könnten gar nicht so schnell nach Libyen oder Afghanistan oder Irak oder wo auch immer wir beteiligt sind, Truppen hin entsenden. Da ist also aus dem Nie wieder Krieg, wie ihr das so schön im Heft auch geschrieben habt, nie wieder Krieg ohne uns geworden und nicht als Betriebsunfall.
Genau, also dem würde ich absolut zustimmen. Was die Kriegsbegeisterung der Grünen angeht, seit Joschka Fischer, ich habe ja auch einen Beitrag genau zu dem Thema im Spezialheft verfasst. Da ist es ja nicht nur so, dass man damals, du hast jetzt gesagt, vom Nie wieder Krieg zu Nie wieder Krieg ohne uns. Ich habe das jetzt mal vom grünen Pazifismus zum olivgrünen Bellizismus genannt. Und ich sag mal, dieser Wandel sehe ich auch nicht als Betriebsunfall, weil es eben dem Drang zur Macht geschuldet war, soweit ich das übersehen kann. Und es ist ja so, dass also dieser Fischers Krieg, der Jugoslawienkrieg, ja auch schon mit drastischster Rhetorik damals begonnen worden ist, legitimiert worden ist. Da war die Parole, glaube ich, nie wieder Auschwitz, wenn ich mich da richtig erinnere. Das bedeutet, dieses absolute Nein zu militärischen Lösungen ist sehr, sehr schnell verflogen in dem Moment, als man dann in greifbarer Nähe zur Macht war. Und in meinem Artikel geht es dann auch darum, dass das eben bis heute gar nicht aufgehört hat. Dass also, da ist mir jetzt gerade so ein Ausspruch von Cem Özdemir noch im Kopf, der zum Thema Syrienkrieg gesagt hat: Nichts tun ist die schlechteste Option. Und das ist eben typisch, ja. Das ist typisch grün. Also vielleicht muss man es ein bisschen vollständiger sagen. Im Libyen-Krieg waren sie voll dabei bei der Forderung, man müsste dort eine sogenannte Flugverbotszone einführen, die dann letztlich dazu geführt hat, dass die NATO-Bombardements stattfinden konnten, waren die Grünen ganz vorne mit dabei. Dann in der Ukraine, wo Marie-Louise Beck sogar persönlich vor Ort war, um sich dort gemein zu machen mit, also Senator John McCain war ja auch da, Julia Timoschenko, also die Leute, die dort nicht so ganz koschere.
Die wichtigsten neokonservativen Senatoren in den USA.
Genau. Und die eben dann auch diese Farbenrevolution da tatkräftig mit unterstützt haben. Von Seiten der Grünen gab es damals auch die Forderung, man müsste doch die diese Aufständischen in der Ukraine mit Waffen versorgen. Und dasselbe haben wir dann in Syrien eben auch wieder gesehen. Ja. Das heißt, falls Sie meinen Artikel lesen sollten, dann entschuldigen Sie, dass es so ein bisschen monoton rüberkommt von einem Kriegsschauplatz zum nächsten und immer wieder die gleichen Argumente. Das liegt nicht an mir oder an der Recherche, sondern es liegt daran, dass Sie diese Argumente immer wieder verwenden, auf ähnliche Art und Weise. Und insofern ist von dem Mythos, die Grünen als Friedenspartei, aus meiner Sicht überhaupt gar nichts mehr übrig geblieben.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass die Grünen ja mal mit dem Anti-Vietnam-Krieg ganz am Anfang, also noch kommend aus der APO, sich kritisch mit dem Engagement der USA völlig zu Recht in Vietnam auseinandergesetzt haben. Mit dem Näherrücken an die Macht und mit dem Verschwinden von sowohl Dutschke wie Petra Kelly und Gerd Bastian, die auch für eine andere grüne Position standen, aber mit dem Ranrücken an die Macht ist auch jegliche kritische Auseinandersetzung mit dem US-Imperialismus entfallen. Das ist auch sehr erstaunlich, dass eine Partei, die sich noch hat wegtragen lassen, wilde Demonstrationen wegen der Kriegsverbrechen der Amerikaner in Vietnam veranstaltet hat, heute Seite an Seite und völlig kritiklos mit dem US-Imperialismus, ich sage jetzt mal bis Obama, wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht, aber bis Obama das alles voll mitgetragen hat.
Stichwort Doppelmoral.
Ja, absolut.
Ich würde mal eine These wagen und mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Also wir hatten ja in den 70er Jahren den sogenannten Marsch durch die Institutionen. Wir hatten das Milieu der 68er oder dann Post-68er, von denen mir in Erinnerung ist, dass Schmidt sie nicht in der SPD haben wollte. Und wir haben den interessanten Fakt, dass bei den frühen Grünen auf den Parteitagen, ich glaube, die Mehrzahl Arbeitslose waren bei den Delegierten, heute sind die Mehrzahl Beamte, sind Lehrer viele, jedenfalls im Staatsapparat. Könnte man sagen, die Grünen sind ein Projekt der sozialen Mobilität eines akademisch-halbakademischen Milieus der 70er Jahre, das in den Staatsapparat hineingegangen ist und den jetzt so repressiv anwendet, wie er seinerzeit das seinen Gegnern vorgeworfen hat.
Sicherlich, sicherlich. Also ja, das knüpft vielleicht so ein bisschen an das an, was ich eben schon so ein bisschen angetippt hatte. Es ist unglaublich schwierig, auch für Politiker, nehme ich jetzt mal an, ganz allgemein, wenn man dann in politischer Verantwortung ist und wenn man dann tatsächlich die Macht hat, Entscheidungen zu treffen, dann ist man vielleicht dazu verdammt oder in gewisser Weise verleitet, dann Entscheidungen zu treffen, die nicht der ursprünglichen Pragmatik oder Programmatik dienen, sondern dem Machterhalt dienen. Und einmal oben angekommen, ich meine, wir müssen uns die ganzen Figuren ja angucken. Also Joschka Fischer ist ein Gründungsmitglied des European Council on Foreign Relations. Der hat beste Beziehungen heutzutage zu den Top-Transatlantikern und Globalisten dieser Welt. Das heißt, das sind also die allerobersten politischen Chefetagen. Und auch die anderen Figuren kann man durchaus, und wir haben das ja in unserem Heft gemacht, durchaus durchgehen. Und dann sieht man eben, dass es in diesen Machtpositionen dann irgendwann nicht mehr weit her ist mit den alten Parolen und mit den alten Versprechungen. Und dann versucht man sich auch bestimmte, ja, politische Verbrechen letzten Endes, sich schön zu reden und sich, also du hast ja ein paar Beispiele dafür gebracht. Es gibt auch ein weniger krasses Beispiel, aber doch eins, was nochmal diese Doppelmoral deutlich macht. Ja. Also wenn die Grünen nicht in der Regierung sind, dann hat es steinewerfende Demonstranten und Ausschreitungen gegeben bei Castortransporten. In dem Moment, wo die Grünen dann diese Dinge mittragen mussten und mitbestimmen mussten, ja, gab es Grüne, die dazu aufgerufen haben, die ihre eigene grüne Jugend zur Raison bringen mussten und dazu aufgerufen haben, sich bitte nicht an den Protesten zu beteiligen. Ja? Also das ist vielleicht ein Beispiel dafür, jetzt ein niedrig angesiedeltes Beispiel dafür, wie man aus der Opposition heraus eine sehr radikale, sehr strikte Programmatik fahren kann, aber dann, wenn man in der Regierung ist, sofort zurückrudern muss, logischerweise.
Also, wo wir hier natürlich landen, wenn man das so ein bisschen fortspinnt, ist eine grundsätzliche Kritik des Parteiensystems, das wir hier haben, weil die Parteien selber so strukturiert sind, dass sie, und diese Kritik ist nicht meine, man kann das alles bei Hans-Herbert von Arnim nachlesen, oder man kann es noch, die Schrift empfehle ich sehr, nachlesen bei Simone Weil, eine jüdische Kommunistin, die, glaube ich, 1946 unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges ein wildes, spannendes, 60-seitiges Pamphlet gegen das Parteiensystem geschrieben hat. In dem Moment, wo die Parteien Menschen nachziehen, die zu einem Gehorsam der Parteispitze gegenüber erzogen werden, beziehungsweise insbesondere dann, wenn sie pfründemäßig von dem System abhängig sind, ist es eben, wie Andreas Popp so schön sagt, Parlamentsfüllmasse, aber es ist nichts, was in irgendeiner Weise zu irgendwas beiträgt. Und diese Personen, denen es dann um ihren Stuhl, um ihre Tantiemen, um den Dienstwagen und die erste Klasseflüge mit der Lufthansa geht, dieses wird natürlich völlig problemlos Überzeugungen, die man eben noch gehabt hat, an der Garderobe abgeben. Wenn wir hier ein direktes, echtes, demokratisches Wahlrecht hätten, und die Parlamentarier von unten her auch kontrolliert beziehungsweise auch wieder abgesetzt werden könnten, wäre die Möglichkeit zu sagen, ich trete an, um Atomkraft zu verhindern und dann bin ich Herr Trittin als grüner Umweltminister und sichere Castor-Beiträge, etwas, was nicht geht. Also wir sind hier bei einer Krankheit, die das Parteiensystem noch viel stärker oder am Parteiensystem noch viel stärker das deutlich werden lässt, was nicht nur spezifisch grün ist.
Wir müssen aus Zeitgründen so ein bisschen im Eiltempo jetzt durch die grüne Geschichte gehen. Ich würde gerne nochmal an den Anfang zurückgehen, weil wir diesen Punkt auch ein ganzes Kapitel, das Kapitel Es war einmal, in unserem Kompakt-Spezial gewidmet haben. Du hast die nationale Frage, die Grüne, die nationale Frage in ihrer Ursprungs- oder Gründungszeit ja angesprochen, da waren ja nicht nur Dutschke und Springmann, da war Alfred Mechtersheimer, der später die Deutschlandbewegung gegründet hat, da war Herbert Gruhl, spielte dann eine Rolle, der dann in die ÖDP gegangen ist. Ja. Das waren ja tatsächlich national-neutralistische Strömungen, die auch mehr waren als so eine am Rande eines Parteitages mal geduldete winzige Splittergruppe. Warum ist es diesem Milieu nicht gelungen, sich bei den Grünen durchzusetzen? Und wären die Grünen, wären sie eine national-neutralistische Partei geblieben in den 80er Jahren überhaupt erfolgreich gewesen?
Ich würde sagen, eindeutig ja, denn es war eine politische Alternative zu dem, auch der herrschenden Bedrohung. Wenn wir uns diese Politik von Schmidt anschauen, dann mit einer Nachrüstung, also hier atomare Mittelstreckenraketen zu etablieren, bei der die grundsätzliche Gefahr bestand, dass wenn in Moskau ein Betonkopf wie McCain dort KPDSU-Generalsekretär gewesen wäre, hätte der auch zurückschießen können. Also man hat Glück gehabt, dass das nicht der Fall war, nur das Risiko, das war extrem groß. Und hier hätte man mit einem wirklichen Pazifismus, einem echten Neutralismus oder wie Robert Havemann es in seinem großartigen offenen Brief an Brezhnev geschrieben hat, man muss vor der Lösung der deutschen Frage weniger Angst haben als vor dem Atomkrieg und man muss die beiden Staaten der Blockkonfrontation entziehen. Das waren Programme, das waren Inhalte, die, wenn man sie witzig und frech und so wie das an sich auch bei den Ursprungsgrünen der Fall gewesen wäre und das Volk gebracht hätte, noch erfolgreicher hätte sein können als die APO, die viel zu verkopft war. Das Modell wäre aufgegangen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass solche Parteien natürlich auch von außen beobachtet werden und dann von außen auch in eine bestimmte Richtung getrieben dann ihren Job auch machen. Fischer ist ein Beispiel dafür. Und dann ist es eben genau in diese Richtung gegangen. Und das, was heute entsteht, das haben wir noch gar nicht angesprochen, ist natürlich eine Partei, die nicht nur eine Kriegspartei ist, die nicht ökologisch ist, sondern sie ist auch darüber hinaus noch eine Partei, die mit dem Thema Deutsch und mit der deutschen Identität nun gar nichts anfangen kann und dazu den schlimmsten Vertretern gehört.
Genau, ich schließe mich da einfach mal direkt an. Also zu diesem Richtungskampf, ja, der zwischen Spontis und Realos da auch mal stattgefunden hat, kann ich ja jetzt nicht so viel aus eigener Erfahrung sagen, habe aber durch das Heft auch selber noch einiges dazugelernt. Und ich glaube, man kann sagen, dass jede junge Partei, das sehen wir vielleicht im heutigen politischen Betrieb auch, also dass jede junge Partei, die versucht, sich zu etablieren, durch innere Spannungen auch in verschiedene Lager zerfällt. Und ich glaube, wir können ungefähr sehen, welches Lager sich bei den Grünen durchgesetzt hat. Ich glaube, das kann man aus der heutigen Sicht ziemlich gut sagen. Da wir ja jetzt auch langsam zum Ende kommen, so wenn ich das hier so richtig gesehen habe, würde ich nochmal, vielleicht wenn ich darf, nochmal drauf eingehen, warum haben wir überhaupt dieses Heft Nie wieder Grüne genannt? Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt einen privaten Groll haben gegen die Grüne Partei, sondern wir haben eher ein Problem mit der Methode Grün. Ja, und die Methode, von der wir eben schon ein bisschen gesprochen haben, also dieses Doppelmoral, das eine fordern, wenn man in der Opposition ist, dann das genaue Gegenteil davon tun, speziell im Bereich Krieg und in anderen Bereichen, das ist ja schon mal ein sehr gewichtiges Argument dafür, dass wir das so aufgebaut haben und auch den Titel so gesetzt haben. Jetzt ist der Untertitel ja Porträt einer gefährlichen Partei. Jetzt muss man vielleicht nochmal ein paar Forceritte sagen, was ich sage es aus meiner Sicht.
Ja. 60 Sekunden, weil ich habe da noch eine Abschlussfrage an Michael.
Okay, dann mache ich ganz schnell. Also warum sind die Grünen eine gefährliche Partei? Aus meiner Sicht, weil die Grünen die Partei sind, die am stärksten die Auflösung des deutschen Nationalstaats fordert, die am stärksten die Abgabe der Macht an die EU-Zentralisten und an Brüssel forciert, weil sie, wie Michael richtig gesagt hat, ein Riesenproblem offensichtlich hat mit der deutschen Identität, mit der deutschen Souveränität. Die können das gar nicht, und wir haben ja sehr schöne Zitatseiten hier drin, die ich Ihnen allen ans Herz legen will, die können es gar nicht abwarten, Deutschland in seiner Identität, in seiner gewachsenen Struktur auszutauschen durch das, was sie ein buntes, weltoffenes Multikulti-Deutschland nennen. Zu den kriegerischen Ansätzen, da sind wir ja schon zu gekommen, das ist ja besonders gefährlich. Und dann, was eben auch das Steckenpferd der Grünen ist, also diese ganze Klimapolitik, Umweltpolitik, das kommt einer Deindustrialisierung und einer Katastrophe für die deutsche Wirtschaft letztlich gleich.
Michael, die Grünen haben ja jetzt nicht nur Negatives hervorgebracht. Also jedenfalls aus meiner Sicht würde ich sagen, dass Homosexuelle nicht mehr ins Zuchthaus kommen, dass eine Frau ihren Mann nicht mehr um Erlaubnis fragen darf, wenn sie arbeiten will, dass der Rhein nicht mehr eine Müllkippe ist, finde ich durchaus positiv. Und eine Frage, die für mich daraus entsteht und die mich auch persönlich bewegt. Wie stark schätzt du die Gefahr ein und wie müssen wir uns vielleicht auch davor hüten, dass, wenn das Pendel umschlägt, auch das gesellschaftliche Pendel dieser grünen Indoktrinierung nicht mehr folgt, dass dann auch diese positiven Ansätze in einem Rollback wieder geopfert werden?
Also die positiven Ansätze sind nicht typisch grün. Sie sind, ich sag mal, zivilisatorisch und normal. Und das ist auch gut so, dass das so ist. Und da will auch keiner zurück. Ich sehe in dieser Partei eher eine religiöse Partei, die mit all den Elementen einer Religion auch arbeitet. Absolut, sie hat einen absoluten Glauben, sie hat Ketzerverfolgung, sie definiert das absolut Böse, sie löst Dinge im Sinne von Ablass, indem man eben bestimmte Dinge tun kann.
Und
damit ist sie mental totalitärer oder eine totalitäre Partei. Darin sehe ich eigentlich die allergrößte Gefahr. Und ja, die Dinge, die du angesprochen hast, lass mich das eine Beispiel, den einen Punkt, den du angesprochen hast. Wenn die Konsequenzen grüner Politik mit der Zerstörung der Identität Europas, der Zerstörung Deutschlands zu Ende sind, ist das Thema Frauenrechte, das Thema Rechte für, ob das Homosexuelle oder sexuell Andersorientierte sind, das ist so schnell erledigt in einem islamischen Staat, dass man sagen kann, die sind wahrlich kein Garant dafür, dass diese Menschenrechte, die wir uns insgesamt zivilisatorisch erkämpft haben, künftig noch eine Bedeutung haben werden.
Genau.
Vielen Dank, Michael Vogt, vielen Dank, Marc Dassen. Grüne, nie wieder grüne Porträt einer gefährlichen Partei, das ist unser Spezial. Falls es Sie interessiert, da drüben an unserem Stand, können Sie es erwerben und wir sind morgen um 17 Uhr wieder da und dann werden wir uns mit der Frage befassen, wie lösen wir die Flüchtlingskrise? Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.